wo dann auf einmal vielleicht keine Lebensmittel mehr exportiert werden nach Europa, dann haben wir hier auch ein Riesenproblem, was nicht nur ökologisch ist, sondern haben wir Hunger in diesem Land.
Genau, dann sind wir wieder genau bei der Frage, ne, ja, der sozialen Sicherheit und sag mal, das Fundament ist unsere Gesellschaft. Das ist die Landwirtschaft, immer schon gewesen, es wird auch so bleiben.
Mein Opa hat immer gesagt, hat der Bauer Geld, hat's die ganze Welt. Aber wie kriegen wir das den Politikern erklärt?
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familie und Haltung zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast für die moderne Landwirtschaft. Wir sitzen hier im Podcast-Mobil von unserem Producer Tore. Herzlich willkommen, Thilo, hier bei uns auf dem Hof. Schön, dass du den weiten Anreiseweg auf dich genommen hast.
Ja, moin Thomas. Also das ist tatsächlich mal eine ganz spezielle Situation. Bei dir auf dem Hof und in Tores Wohnzimmer quasi. Das ist schon ganz besonders. Als ich hier ankam, kam er leicht verschlafen aus der Tür und sagte, guten Morgen. Und wunderte sich, dass es schon Tag hell ist. Aber nein, nein. Nee, das finde ich schon ganz cool. Und ja, was machen wir heute? Aufreger der Woche haben wir lange nicht gehabt. Ich denke, das könnten wir nochmal wieder machen. Ich glaube, es gibt ein Thema, was dich im Moment ganz besonders bewegt, oder?
Genau, wir haben ja keinen Gast heute in unserer Folge. Die erste Folge übrigens im Serienjargon sagt man der zweiten Staffel, ne? Also wir starten jetzt wieder durch. Vor uns liegt wieder ein Jahr Podcasten mit unserem Team, worauf ich mich riesig freue. Aber wir haben gesagt, heute die Folge ohne Gast und ohne ein richtiges festes Thema, sondern mehr so ein bisschen aus aktuellem Anlass. Ja, und wenn du sagst, ein Thema, was mich beschäftigt, dann ist es etwas, worüber ich eigentlich mich gar nicht aufregen möchte, aber im Moment geht es fast nicht anders, es ist das Wetter tatsächlich. Das ist so mein Thema, nicht nur der Woche, sondern der letzten Monate. Ich glaube, gefühlt seit Ende Oktober sagen wir jede Woche, irgendwann muss es ja mal aufhören zu regnen, aber das tut's nicht. Also wir haben noch keine Woche, glaube ich, gehabt seitdem, wo es nicht geregnet hat.
Nee, ich glaube, die Phasen ohne Regen oder ohne Niederschlag sind extrem kurz. Das ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir haben da in der letzten Zeit ein bisschen mehr Glück gehabt als ihr. Obwohl wir sehr schwere Böden haben, ist es inzwischen in einigen Bereichen schon möglich, hier und da mal was auf dem Acker zu machen. Aber das sieht bei euch, glaube ich, noch ganz anders aus.
Also es ist tatsächlich so, dass scheinbar der Mittelrücken deutlich mehr Niederschläge gekriegt hat. Ich glaube, an der Westküste ist auch relativ viel gekommen. Aber Richtung Osten rüber nimmt es dann entsprechend ab. Also wir brauchen hier über Feldarbeit überhaupt gar nicht nachdenken. Ich weiß so einige Stellen, die auf dem höheren Sand sitzen, auf solchen Kieskuhlen sitzen, wo das Wasser gerade durchläuft, da sind sie tatsächlich jetzt schon am Pflügen. Aber hier bei mir, also sobald ich da irgendeine Maschine in Grund setze, fahren wir uns fest. Das ist das, was wir hier auch bei den Nachbarn beobachten. Die wollen alle gerne. Wir haben natürlich die Wiesen, die wir irgendwann mal fertig machen müssen. Das Grünland, was mal gepflegt werden müsste eigentlich. Aber da ist das Gras jetzt schon so lang geworden, dass wir da gar nicht mehr reinkommen. Der Mais muss eigentlich irgendwann mal ausgesät werden. Mein Vater hatte mir versprochen, Ende April haben wir das immer noch geschafft, Mais zu sehen. Langsam revidiert er das jetzt wieder. Also da ist noch nicht dran zu denken, dass wir irgendwann mal, also irgendwann werden wir wieder auf den Acker können, aber im Moment keine Chance.
Man kann sich ja eigentlich auf nichts mehr verlassen. Also wir hatten uns ja auch so ein bisschen auf die Klimaerwärmung verlassen im Herbst und haben gedacht, naja, das mit dem Miststreuen, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Das ist ja in den letzten Jahren immer so lange trocken und so lange warm geblieben. Und dann, wie du schon sagst, kam eigentlich ja im Oktober nachher schon der Niederschlag und hörte dann auch nicht mehr auf. Man kam eigentlich nicht mehr auf die Flächen. Und dann haben wir ja im Frühjahr jetzt mal so ein kurzes Fenster gehabt vor ungefähr 4 Wochen, wo wir gedacht haben, ja, geht. Aber ja, deswegen haben wir dann auch noch keine Weidepflege gemacht, weil wir erstmal diese Spuren mit dem Bagger wieder zumachen mussten. Und ja, Weidepflege ist natürlich jetzt auch hinfällig bei uns. Das Gras ist so lang, das schießt teilweise schon. Also da brauchst du jetzt mit dem Striegel nicht mehr rüberfahren. Das müssen wir dann wohl entweder, wenn es dann feucht genug ist, nach dem ersten Schnitt nochmal machen, zumindest was die Nachsaaten angeht. Oder wir verschieben das Richtung Herbst nachher. Ne?
Sich verlassen auf den Klimawandel oder auf die Klimaerwärmung ist auch nicht schlecht, ne? Sind wir ja bei unserem Thema Plan B, also selbst die Klimaerwärmung, der können wir noch was Positives abgewinnen und sagen, das bietet für einige von uns dann vielleicht auch Chancen.
Ja, genau. Also was mich eigentlich, deswegen kam ich da gerade so ein bisschen drauf, weil man ja in den Nachrichten dann schon wieder hörte, ja, der März wäre zu warm. Das glaube ich auch. Also die Vegetation ist früh dieses
Jahr. Der Winter war ja allgemein echt mild. Ne? Wir haben ja wenig Frost gehabt.
Aber, und dann hieß es auch, ja, der März ist ja deutlich zu trocken. Aber dass wir, glaube ich, bei uns in der Region im Winter irgendwie 800 Millimeter Niederschlag hatten, was eigentlich unser gesamter Jahresniederschlag ist, also was ja im Mittel deutlich zu viel ist, da redet dann keiner drüber. Da wird dann wieder nur ein Monat rausgefischt, wo man dann mal wieder sagen kann, ja, ne, wir kriegen ja alle Dürre und es ist alles viel zu trocken. Und in Wirklichkeit, wenn man sich einfach mal die gesamte Winterspanne anguckt, ist es einfach deutlich zu nass. Und ich glaube, so viele Probleme, wie wir jetzt auch über den Lohnbetrieb dieses Jahr im Winter so an Leitungen beheben mussten, weil einfach Massen an Wasser da waren, die nicht wegzukriegen waren, weil so leichte Einwurzelungen, die über die Jahre sich entwickelt haben, da einfach dann wirklich zum Problem wurden. Das haben wir vorher noch nie gehabt. Also dieser Winter, der war wirklich, ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir schon mal so einen nassen Winter hatten.
Nee, das sagt mein Vater auch und der ist ja doch noch ein paar Tage älter als wir. Und auch er sagt, also, dass er das nicht weiß, dass wir mal so viel Regen gehabt haben. Man war natürlich auch so ein bisschen verwöhnt von den letzten Jahren. Ne? Wir haben ja wenig Kummer gehabt mit irgendwelchen Gräben, die übergelaufen sind oder Überschwemmungen, weil es einfach doch immer relativ trocken war die letzten 3-4 Jahre. Und dann hat man natürlich auch die Pflege entsprechend wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigt und jetzt kommt's dann, ja, richtig geballt und alles auf einmal. Und ja, wir sind hier auch in einer Tour irgendwie mit dem Bagger unterwegs und am Gräben ausreinigen und ausbaggern und Rohrleitung spüren und neue Rohrleitung verlegen. Also es ist Wahnsinn, was dieses Jahr auch an Geld in der Erde versenkt wird tatsächlich.
Ja, genau. Also wir haben natürlich so über unseren Lohnbetrieb, wir machen ja sehr viel auch im Bereich Drainage. Wir haben so die letzten Jahre, 2017 war, glaube ich, dieses richtig, der richtig nasse Herbst. Danach waren dann viele Aufträge da, weil man überall nochmal so Senken gesehen hatte. Die hat man dann so seit 2018 eigentlich bis jetzt alle abgearbeitet gehabt und es wurde sukzessive schon immer ein bisschen weniger. Aber ich glaube, dieser Winter zeigt dann die Baustellen für die nächsten 5-6 Jahre. Von daher kann man dem natürlich dann auch wieder was Positives abgewinnen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was natürlich diese Wassermassen angeht, das ist bei uns auf dem Land vielleicht noch gar nicht so zu merken, aber in den Städten wird das natürlich zunehmend zu einem Problem. Also diese gesamte versiegelte Fläche und dann diese Mengen an Wasser, auch diese Starkregenereignisse, dieses Wasser zum einen abzuführen, aber dann auf der anderen Seite auch so zu kontrollieren, dass unsere Gewässer, die höhere Ordnung zum Beispiel, dass die eben nicht überfrachtet werden und permanent einfach dann zwischendurch viel zu hohe Wasserstände haben, wir dann wieder diese langen Trockenphasen kriegen, wo wir viel zu niedrige Wasserstände kriegen. Das ist natürlich wirklich auch eine Herausforderung jetzt für die nahe Zukunft, auch vor dem Hintergrund Klima, weil gerade das Mikroklima natürlich extrem auch vom Wasser abhängt. Und wenn wir dann natürlich ständig diese Schwankungen im Wasserhaushalt auch haben, dann wirkt sich das natürlich auch negativ aufs Mikroklima und damit für uns auch auf die Landwirtschaft aus. Von daher sind das, denke ich, schon Themen, die uns auch beschäftigen werden in Zukunft.
Auf jeden Fall. Du bist ja in der Baggerbranche. Habt ihr für die Städte auch mal Aufträge, wo ihr solche Geschichten angeht, damit die ihr Wasser loswerden können? Oder seid ihr mehr im ländlichen Bereich unterwegs?
Wir sind natürlich viel im ländlichen Bereich, aber es ist natürlich so, dass gerade die Verbandsleitungen ja auch oft schon viel Wasser aus den Dörfern aufnehmen, beziehungsweise teilweise ja zumindest aus diesen kleinen Städten, so aus den Randbereichen dann auch über die Vorfluten dann Wasser abgeleitet wird. Bei uns ist die Schwentine nachher das große Gewässer, was Richtung Ostsee geht und da hast du natürlich Leitungen, die bei uns so durch die Ländereien gehen, nicht, also nicht durch die eigenen, aber so bei uns in der Region, wo auch viel Stadtwasser schon mit durchläuft, was dann natürlich auch da irgendwie zu den Gewässern hin transportiert werden muss. Und da merkst du schon, dass da auch höhere Anforderungen teilweise an die Leitungen da sind. Also man muss eigentlich gucken, wie kriegt man eine Wasserhaltung im Bereich der Städte hin, dass du eigentlich nicht die Gewässer, die Leitungen, weil du hast ja nicht permanent Rohrleitungen, sondern du hast ja auch immer einen Wechsel zwischen Rohrleitungen und offenen Gräben und du kannst das ja nicht alles aufbohren und noch mehr begradigen. Damit würdest du ja eigentlich völlig kontraproduktiv arbeiten.
Ja, schon ein spannendes Thema. Ich bin eigentlich immer bemüht, so viel Wasser wie möglich irgendwie in der Fläche abzuführen. Also, dass man es einfach zum Verrieseln irgendwo hinkriegt, weil man ja nie weiß, wann man es irgendwann mal wieder braucht. Also, so die Erfahrung lehrt uns ja, dass das Wasser, was in der Erde ist, schon irgendwann immer wieder seinen Sinn und Zweck hat und dass wir es immer irgendwann eine Phase kriegen, wo wir es dann auch wieder brauchen. Aber im Moment merken wir hier zumindest, auch, dass die Böden einfach voll sind, ne? Also es geht nach unten hin gar nichts mehr weg. Das, was jetzt neu dazukommt oder nachregnet, das muss oberflächlich einfach weg. Und da muss man dann auch wieder Drainagen irgendwo legen oder zumindest instand setzen, damit man da gewisse Maße dann haushalten kann.
Genau, aber da sind wir natürlich dann auch wieder bei einem landwirtschaftlichen Thema. Das ist natürlich auch mal die Frage der Infiltration. Wie gut schaffen die Böden das auch, dieses Wasser aufzunehmen? Da sind wir natürlich dann auch wieder als Landwirte gefragt. Wie gut haben wir unsere Böden im Griff? Und ich glaube, dass die Böden sind der Schlüssel nachher für diese ganzen Themen. Also Infiltration, also Aufnahmefähigkeit und auf der anderen Seite natürlich aber auch die Speicherfähigkeit der Böden, ne? Also diese Schwammfunktion. Wie gut ist die? Frage Regenwürmer, Durchwurzelung, Begrünung. Das sind natürlich alles Themen, die da eine Riesenrolle spielen. Und wenn wir den Herausforderungen zumindest dieser veränderten Niederschlagsereignisse Rechnung tragen wollen, dann werden wir uns damit mehr und mehr beschäftigen müssen.
Unbedingt. Können wir schön. Du ja auch. Also das ist ja regenerative Landwirtschaft, beschäftigt uns ja schon lange und hat uns ja auch irgendwo, glaube ich, ein Stück weit zusammengeführt so. Von der Denkweise her können wir einen schönen Querverweis machen zu einem unserer ersten Podcasts mit Sonja Dreimann, wo wir ja das Thema auch schon abgearbeitet oder angerissen haben. Da werden wir sicherlich auch in diesem kommenden Jahr nochmal wieder was zu machen. Das ist schon ein spannendes Thema, was uns ja immer wieder begleitet, weil durch diese regenerativen Ansätze sich ja Möglichkeiten ergeben, das Ganze irgendwo auch ein bisschen, wie sagen die Politiker immer, es gibt auch so einen Fachbegriff für die...
Resilienter
zu machen. Also widerstandsfähiger oder also dass der Boden sich oder das Klima, das womit wir arbeiten, einfach den Herausforderungen, die sie ergeben durch den Klimawandel, besser standhält, ne?
Genau, das ist für uns das A und O, ne?
Richtig. Thema Politik.
Ja.
Mühsam, aber wir kommen nicht dran vorbei.
War ja oder ist ja ein Thema, was uns gerade in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat, wo es ja auch viel Engagement gab, ich glaube von allen Seiten und wir waren da auch beide mit eingebunden. Es begann ja eigentlich ja schon vor Weihnachten mit dem Dieselskandal.
Der Dieselskandal, ja genau, das war so der Tropfen, der buchstäbliche, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Wir sind ja viel unterwegs gewesen, also auf der einen Seite natürlich die Proteste, wo wir uns ja eingebracht haben, nach besten Möglichkeiten oder nach allen Möglichkeiten, aber ja auch unser Einsatz auf der Grünen Woche, wo wir auch spannende Gespräche führen konnten, auch mit Politikern. Aber jetzt so, ich sag mal, die Grüne Woche ist jetzt 3 Monate her, über den dicken Daumen gepeilt. Was haben wir in der Hand seitdem?
Seit der Grünen Woche ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, ob wir was in der Hand haben, weil wir ja eigentlich viel zu wenig mitkriegen, was so hinter den verschlossenen Türen in der Politik wirklich gesprochen wird. Ich glaube schon, dass da immer irgendwie Bewegung ist.
Das glaube ich auch.
Dass da die Lobbyverbände, und ich will jetzt gar nicht sagen nur der Bauernverband, ich glaube auch andere Verbände, dass die da schon sehr bemüht sind. Und da dringt natürlich sehr, sehr wenig nach außen. Das ist ja auch oft ein politisches Geschäft, damit man da dann, ja, damit da vielleicht nicht irgendwie Porzellan zerbrochen wird. Wir haben natürlich in der Hand, dass relativ schnell ja schon im letzten Jahr zumindest ein Teil Steuererhöhung, muss man es ja einfach nennen, ja, wieder kassiert wurden, indem man gesagt hat, wir lassen die Steuerbefreiung für die Kennzeichen zumindest bestehen. Was meiner Meinung nach ja auch absolut sinnvoll ist, weil, wie gesagt, der Anteil, den wir irgendwo mit Schleppern auf der Straße fahren, zumindest jetzt nicht im Lohnbetrieb, da ist es bestimmt ein bisschen mehr, aber da werden ja Kennzeichen dann auch versteuert. Aber in der Landwirtschaft, das ist bei uns wirklich verschwindend gering.
Ja, und der bürokratische Aufwand war ja auch immens, der da dran gehangen hätte.
Genau, das kommt noch dazu. Von daher war es genau richtig so. Und dann war ja so ein bisschen die Frage, was passiert mit der Rückvergütung im Agrardiesel. So, und die ist ja mein Wissensstand jetzt, aber das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, da so einen ganz aktuellen Stand zu haben, ist ja eigentlich erstmal kassiert. Also bleibt quasi der volle Steuersatz für uns. Wir werden nichts rückvergütet kriegen. Und die Hoffnung war ja eigentlich, dass es dafür dann vielleicht einen Ausgleich gibt. Das wäre ja in Form vielleicht einer Steuerglättung. Das heißt, wenn man ein gutes Jahr hat, kann man Rückstellungen machen und in schlechteren Jahren diese Rückstellungen dann sozusagen verfrühstücken, wenn man das so ein bisschen einfach ausdrücken will. Das wäre, glaube ich, ein guter Kompromiss zumindest ein Stück weit gewesen, weil man hätte diesen Schritt schon gemacht, zu sagen, man will von einer, wenn man es denn so nennen will, klimaschädlichen Subvention wegkommen, obwohl es ja keine wirkliche Subvention ist, aber sei es drum, nennen wir es einfach mal so.
Ja, klimaschädlich ist ja auch immer so eine Sache, was haben wir denn in der Landwirtschaft für Alternativen zum Diesel?
Das kommt noch dazu. Wir, ja, ne, wir haben ja einen Sponsor, der da ganz aktiv ist.
Ja, aber im großen Stil gibt es ja im Moment, genau, also wirklich für die breite Masse keine Alternative.
Deswegen war die Idee ja auch gut, zu sagen, man macht das Ganze schrittweise. Also man macht das über Zeitraum von vielleicht, und ich glaube, da wäre irgendwie über 10 Jahre ein guter Horizont gewesen. Weil wie gesagt, wir haben es ja auf der Grünen Woche zum Beispiel gesehen, wir hatten ja auch den ich glaube, das war Women in Agribusiness Award. Das haben wir ja gesehen, wie, das war aber auf der Agritechniker sogar noch, glaube ich, ja, genau, war auf der Agritechniker, wie die Katie Hall, hieß sie, glaube ich, aus England, ausgezeichnet wurde, weil die ja ihren Betrieb umgestellt haben. Also die auch hatten Methan. Ja, genau, Bio, New Holland mit Biomethan.
Ja.
Und das scheint ja ganz erfolgreich da auch zu funktionieren. Also die Ansätze sind da, aber bis das Ganze natürlich für die Masse da ist, und wir wissen ja auch, wie Investitionszeiträume auch bei Landmaschinen sind, dass die auch etwas länger sind. Also da braucht man schon eine vernünftige Übergangsfrist, um dann da auch einen vernünftigen Ausstieg hinzukriegen. Das wäre natürlich der optimale Weg gewesen. Aber auf der anderen Seite, gut, wenn man zumindest eine vernünftige Alternative jetzt angeboten kriegen würde, das würde ja Sinn machen.
Ja, aber siehst du die, also für die Fahrzeuge ist doch, ja, wir haben es jetzt an, du hast es ja gesagt, also Methan, aber es ist ja alles irgendwo in der Entwicklung. Und auch die, worauf ich eigentlich hinaus wollte, diese Alternativen, die man uns versprochen hat, also das, was man gesagt hat, was dann kommen soll, Entbürokratisierung, du hast die Gewinnkleidung angesprochen, die haben wir auch noch nicht in Sack und Tüten. Es ist ja nichts gekommen. Also wir sitzen ja wirklich und warten, klar, die Gespräche im Hintergrund laufen, aber so langsam, glaube ich, müsste da jetzt mal irgendwas kommen. Und gerade was Entbürokratisierung angeht, da liegen so viele Sachen, ich habe es ja jetzt im Bauernverband da aus erster Hand auch miterleben dürfen, wie da diese Papiere ausgearbeitet worden sind, was da alles auf dem Tisch liegt, was eigentlich ersatzlos gestrichen werden könnte, kostenneutral, nichts.
Also man muss ja ganz ehrlich sagen, also das ist auch, wenn man das hört, Entbürokratisierung, da sagt man ja, muss sein. Aber es passiert, wie du schon ganz richtig sagst, nichts. Und ich finde, es wird immer schlimmer. Ich habe gerade gestern, also der wäre fast auf den Rücken gefallen, ist jetzt nicht kein direkt landwirtschaftliches Thema, aber wir haben ja einen eigenen Brunnen noch, Trinkwasserversorgung. So, und wir haben bei uns eine Ferienwohnung und wir haben das Altenteil und wir haben die Tiere und wir haben noch ein Haus in der Nachbarschaft, was damit dranhängt an dieser Wasserversorgung. So, damit sind wir ein Kleinwasserwerk oder wie auch immer sich das nennt. Und dann gibt es ja die sogenannte Trinkwasserverordnung. Mag sein, dass ich jetzt nicht ganz sauber bin in den Begriffen, aber ich glaube, das nennt sich so. Und da gibt es den Paragraphen 50. Und der verlangt von dir einen Maßnahmenplan, wenn deine Trinkwasserversorgung mal ausfällt. Und dann ist die Frage, das musst du so einen blöden Zettel ausfüllen. Also wer ist alternativer Ansprechpartner, wenn ich mal nicht da bin? Diesen Brunnen, den gibt es seit, ich weiß nicht, 100 Jahren. Hat sich noch nie jemand Gedanken drüber gemacht, ob man dafür einen alternativen Ansprechpartner braucht. Das hat in der Vergangenheit immer funktioniert, wenn kein Wasser mal da war. Ja, dann haben die kurz Bescheid gekriegt, das lief immer. Das hat immer funktioniert. Und dann sollst du jetzt sagen, wo denn das Alternativwasser herkommt. Ob man sich dann an ein öffentliches Wassernetz anschließen könnte, ob da so ein Bypass oder irgendwas. Also wir haben alle private Brunnen bei uns in der Gemeinde, da gibt's sowas gar nicht. Oder ob man alternativ dann Wasser in Gebinden zur Verfügung stellen kann. Also ich habe das dann angekreuzt und dann stand da drin, wer stellt dann diese Gebinde zur Verfügung? Da habe ich Edeka reingeschrieben, weil ich so genervt war von diesem Schwachsinn. Also man beschäftigt sich da eine Stunde mit so einem Quatsch, obwohl so eine Anlage, wie gesagt, die läuft seit mindestens 50 Jahren und es hat noch nie ein Problem gegeben, aber jetzt muss man sich jedes Jahr eine Stunde da hinsetzen und so einen blöden Zettel ausfüllen. Also wofür? Da fässt du dir an den Kopf und sagst, wo sind wir eigentlich gelandet?
Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, da ging es um die Bürokratie hinter einem Brötchen. Ich weiß nicht, ob du die im Norddeutschen Rundfunk, wo eine Unternehmerin, die Reinigungsmaschinen für Backbleche hergestellt hat, erzählt hat, wie sie alle Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten jedes Jahr darauf überprüfen muss, ob sie Mitglied in einer Terrororganisation sind. Also das war auch so ein Punkt. Und du kannst ja beibleiben. Es ist ja wirklich überall. Und ich verstehe dann nicht, wenn Sachen auf dem Tisch liegen. Wir unterhalten uns oder wir kriegen immer wieder von den Politikern zu hören, Fachkräftemangel. Auch in den Verwaltungen ja. Die sitzen ja auch voll mit Arbeit bis unters Dach. Und dann haben Politiker nichts Besseres zu tun, als noch mehr Bürokratie sich auszudenken, die kein Mensch kontrollieren kann, weil einfach niemand da ist. Und statt dann mal Sachen, von denen wir sagen, die sind über, die sind doppelt teilweise ja auch, einfach mal wegzustreichen, um da ja auch Kosten zu sparen und Personalressourcen einzusparen, sitzen wir hier und warten und es kommt nichts. Man hat wirklich das Gefühl, finde ich jedenfalls, die sitzen es aus.
Ja, also es gibt bestimmte Dinge, da kann ich es ja auch nachvollziehen. Also wo man dann hier und da vielleicht auch wirklich mal dokumentieren sollte und wo man das auch, es gibt bestimmte Bereiche, wo ich sage, okay, gehört dazu, muss man machen. Aber es gibt, ich sag mal, 70% dessen, was wir machen, ist eigentlich Quatsch. Vor allem machen wir viele Dinge doppelt. Das wissen wir auch alle. Also wie oft melden wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie oft ich meinen Tierbestand melde, im Grundantrag irgendwie für die Tierseuchenkasse und ich weiß nicht, wo überall noch. Also das müsste doch reichen, wenn man das einmal irgendwo hinmeldet. Und dann, wenn jemand anders das wissen will, dann fragt er das da ab. Also da sind die ganzen Behörden sind eigentlich untereinander vernetzt. Aber jedes Mal muss ich wieder diese Frage beantworten. Reicht doch, wenn ich das einmal mache.
Aber meinst du nicht, wir müssen vielleicht auch, das ist jetzt aber auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, wieder dahin kommen, dass man in einigen Bereichen einfach auch mal ein oder vielleicht sogar einfach mal beide Augen zudrückt und sagt, komm, lass mal fünfe gerade sein?
Ja, wir brauchen vor allen Dingen mehr Eigenverantwortung. Ja. Also wir müssen den Menschen doch mal wieder diese Verantwortung zusprechen, die denen auch zusteht. Wir machen doch diesen Job, nicht jetzt wir persönlich, aber unsere Familien da über Generationen. Und wir sind da ja reingewachsen in diese Arbeit und wir sind damit groß geworden. Und bestimmt verändern sich Dinge und es müssen sich Dinge auch verändern.
Unbedingt.
Ich weiß auch, wie schwer Menschen sich damit tun und man selber sich ja auch manchmal damit tut, auch Dinge zu verändern. Und vielleicht braucht man da auch hier und da mal einen Kick. Aber trotzdem grundsätzlich alles in Frage zu stellen, was man macht und alles zu hinterfragen, alles zu kontrollieren und diese Eigenverantwortung eigentlich komplett ja aus der Welt rauszustreichen, das ist meiner Meinung nach der absolut falsche Weg, wird viel zu teuer, ist eine mega Belastung, führt ja auch zu wahnsinnig viel psychischer Belastung, die Folge hatten wir ja auch schon mit Stefan Leichenauer damals, auch das ein Beitrag dazu, auch Menschen immer mehr in die Frustration zu treiben, weil man einfach so viele Dinge tut, die auch sinnlos sind, weil man selber ja weiß, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen und ich mache es mit einer Verantwortung und immer wieder kommt einer und kommt mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, hast du das auch richtig gemacht? Schreib mir das mal alles auf. Ja.
Das ist unwahrscheinlich frustrierend.
Ja, ist es auch. Genau, also das ist ein Riesenthema, diese Entbürokratisierung. Aber ja nicht nur bei uns. Was ist angesprochen mit den Brötchen, auch in anderen Bereichen. Also ich glaube, es ist fast jeder Bereich. Auch in der Baubranche, wie viel wird da aufgeschrieben, wie viel muss man da auch dokumentieren? Also das ist Wahnsinn. Also da brauchst du ein eigenes Büro für jeden Bereich, der irgendwie, egal, jeder Sektor braucht eigentlich quasi riesige Büros, nur um diese ganze Dokumentation und Bürokratie, die ja völlig unproduktiv ist, irgendwie zu gewährleisten. Also es ist Wahnsinn.
Also ich fand diese Dokumentation da tatsächlich extrem beeindruckend, weil man auch mal gesehen hat, wie viele Verwaltungsbereiche sich, in dem Fall war es ja jetzt als Beispiel so das Brötchen, aber ich könnte das natürlich beim Schnitzel oder bei der Mohrrübe oder sonst irgendwas beliebig weiterspinnen, wenn ich den verarbeitenden Bereich mit reinnehme, wie viele Behörden sich darum kümmern, angefangen bei uns in der Landwirtschaft. Da haben wir zu tun mit dem Landwirtschaftsamt, mit dem Landeslabor, wenn du Tierhaltung dann noch hast, und mit der Kreisverwaltung, dann nachher der verarbeitende Bereich mit der Kreisverwaltung, dann ging es nachher auf Überführerscheinstelle und zur EU. Also es war ja Wahnsinn, wie viele Beamte sich da mit einem Brötchen quasi auseinandersetzen. Das war
und wir heftig. Wir haben es ja auch. Sozialversicherung kommt dann noch dazu, Berufsgenossenschaften und. Wir haben ja mal zusammengesessen irgendwie mit Werner Schwarz, das ist lange her, über den LSV noch. Ist aber auch im Bauernverband, glaube ich, mal sogar Thema gewesen, die Frage nach der Datenbox oder nach der Datensäule. Mhm. Das wäre ja jetzt mal unabhängig vom Datenvolumen, wäre das ja zumindest schon mal ein Anfang zu sagen, es gibt einen Punkt, wo die einzelnen Leute sozusagen so ihr Zugangsfenster haben, Und wo sie dann freigeschaltet sind, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Datenblock, auf den hat die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zum Beispiel Zugriff, weil das Daten sind, die sie braucht, dass man nicht jedes Mal diese Daten neu einpflegen muss, man jedes Mal für jeden Verband, für jede Organisation, für jede Berufsvertretung das neu ausfüllen muss, sondern man hat das einmal fertig, man pflegt das, man schreibt das fort. Und am Ende können die darauf zugreifen und können sich ihre Daten da rausziehen. Natürlich, nichtsdestotrotz muss die Datenmenge auch weniger werden. Das kommt noch dazu. Also der Umfang ist trotzdem viel zu groß. Aber das wäre ja schon mal ein Schritt der Erleichterung, wenn wir nicht alles fünfmal machen müssen.
Ja, es sind ja viele Sachen natürlich dann auch dabei. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, die unsere eigenen Berufsstände sich teilweise ausdenken. Ne? Also irgendwelche Qualitätsfleischprogramme. Da frage ich mich dann auch, wozu ich da bestimmte Sachen dann noch dokumentieren muss, die dann teilweise ja vorher schon dokumentiert waren, auch für die Behörden. Also da kann man dann das eventuell dann auch sogar so einbinden, dass man die dann mit da drüber abfrühstückt über diese Datensäule. Aber nochmal zurück zur Politik. Meinst du denn, da kommt noch irgendwas? Also am Arbeiten sind, zumindest tun sie ja immer so, aber als wären sie es. Aber meinst du, dass die tatsächlich uns jetzt noch auf dem Schirm haben oder sind die gefühlt schon im Europawahlkampf und meinen, dass sie jetzt vor den Bauern ihre Ruhe haben?
Ja, aber gerade der Europawahlkampf ist natürlich nochmal spannend. Ich glaube, das ist irgendwie am 9. Juni ist, glaube ich, Europawahl.
Wenn ich kann eigentlich richtig irgendwie so. In der Kopf, ich habe den Termin auch nicht genau, aber kann sein.
Korreliert, glaube ich, irgendwie mit deinem Hoffest.
Ach, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass da die war. Ja, kann sein.
Genau, das Wochenende auf jeden Fall.
Wir sind Samstag nochmal, also Samstag, 8. Juni, Hoffest auf Hof Baselund.
Genau. aber nichtsdestotrotz, 9. Juni, Europawahl in ihrem Wahllokal.
Auch ein wichtiger Termin.
Genau, um bei der Werbung zu bleiben. nein, das sind natürlich jetzt noch ungefähr 7 Wochen, wenn ich das jetzt mal so grob überschlage. Das heißt, der Europawahlkampf, der geht natürlich jetzt so langsam in die richtige Wahlkampfphase. Und Agrarpolitik ist natürlich eigentlich in Europa ein Schlüsselthema. Zumindest was den finanziellen Block angeht, ist das immer noch einer, wenn nicht sogar der größte Block.
Weißt du, wie viel Prozent?
Nee, weiß ich leider
nicht. Auch nicht.
Aber es ist schon gewaltig. Und deswegen ist das natürlich nach wie vor ein Kernthema. Ne? Also auch vor dem ganzen Hintergrund der Umweltfragen, der Klimafragen und so weiter, die diskutiert werden, ist es ja immer um die Landwirtschaft herum, weil sich natürlich viele dieser Themen einfach um die Landwirtschaft ranken. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das Thema im Moment vielleicht so ein bisschen auf Sparflamme köchelt, aber jetzt im Europawahlkampf schon nochmal wieder hochkochen kann. Und die Frage ist ja, ob die Ankündigung von Rukwied, die aktuelle, dass man eigentlich an der Steuerrückvergütung beim Diesel festhalten will und da auch nochmal zur Not wieder auf die Straße will, dass das vielleicht auch schon ein Stück weit auf den Europawahlkampf abzielt.
Das vermute ich ja auch fast. Also es ist gerade heute, glaube ich, über Top Agrar rausgekommen, dass der Bauernpräsident Rukwied das so vermittelt hat oder dass da eine Pressemitteilung raus ist, dass man auch noch nicht zufrieden ist mit dem, was rausgekommen ist. Aber es ist natürlich jetzt eine ungünstige Zeit. Ne? Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, glaube ich, auf der Grünen Woche, dass der Zeitpunkt Mitte Dezember sowas zu beschließen oder sowas anzukündigen ja aus Sicht der Politiker denkbar ungünstig war. Die Bauern hatten Zeit, die Bauern hatten Bock, einfach weil sich extrem viel angestaut hat bei uns. Und dann hätten die eigentlich mit der Reaktion, die da dann gekommen ist, rechnen müssen. Aber jetzt gehen wir aufs Frühjahr zu, wenn es dann nur, also zumindest bei uns irgendwann mal aufhört zu regnen. Die Arbeit wird mehr. Wir müssen dann irgendwann mal auch Ernten einfahren oder Bestellungen auf den Feldern machen. Wie könnten solche Proteste aussehen, wenn wir jetzt in den Wahlkampf gehen?
Tja, das ist eine gute Frage. Da fehlt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment ein bisschen die Fantasie. Gerade vor dem, was wir am Anfang besprochen haben und du hast es gerade angesprochen, die Problematik mit dem Wetter. Es hat sich so viel aufgestaut. Es ist so viel Arbeitsdruck da, der wird auch nicht in 14 Tagen abgefrühstückt sein. Also da reden wir bestimmt über ein Zeitfenster von 4 Wochen, also mindestens. Bis Mitte Mai. Ja. Ihr seid ja sowieso tendenziell nochmal eine Woche später als wir, also was Vegetation angeht und so weiter. Bei uns ist ja in der Regel so bis 10. Mai eigentlich der Mais im Boden und dann wird es ja meistens schon mal ein Stück weit ruhiger. Aber das ist hier ja dann nochmal ein Ende weiter und dann sind nachher noch 14 Tage Europawahlkampf. Ich habe mal gehört irgendwo oder habe es in irgendeiner WhatsApp-Gruppe gelesen, dass irgendwie für Anfang Juni angeblich irgendwas geplant ist. Ich weiß nicht, wer das plant. Ob das über ein LSV geplant wird oder ob das über die Holländer geplant wird oder über die Polen sind da ja auch immer sehr aktiv, dass die irgendwas für Brüssel planen. Irgendwas wabert da zumindest im Hintergrund.
In Brüssel sind die Proteste ja, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie gar nicht erst erloschen. Ne? Das ist ja irgendwie
Genau, da ist immer was los.
Kursieren ja ständig irgendwelche Videos von Treckern, die durch Brüssel fahren.
Genau, aber es geht jetzt wohl tatsächlich dann darum, auch das wohl auch mehr so aus der Peripherie, wenn man es mal so nennen will, also auch aus Deutschland und Polen wohl, vielleicht auch aus Frankreich oder wie auch immer, noch zusätzlich weiter mit zu bespielen, konzentriert wohl nochmal auf ein Wochenende. Ich glaube, das ist das erste Juni-Wochenende, also vor der Europawahl.
Ja, man hätte ja wahrscheinlich aber auch die Möglichkeit, mit relativ wenig Manpower verschiedene Wahlkampfveranstaltungen irgendwo mal zu stören und da zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, ohne dass man jetzt gleich wieder eine Großdemonstration anschiebt, oder?
Ja, ich will ja gar nicht sagen stören. Wichtig ist ja einfach, dass man die Themen immer nochmal wieder, genau, man muss
sich in Erinnerung rufen, ja, das klingt netter.
Und auch die Themen einfach immer nochmal wieder platzieren und am Ende geht's ja nicht darum, dass wir was Schlimmes wollen, ganz im Gegenteil. Wir wollen ja was Gutes. Also wir sind uns, glaube ich, doch alle darüber einig, dass soziale Gerechtigkeit mit der Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbaren, gesunden Lebensmitteln anfängt. Damit fängt's doch an. So, und das ist doch der Grundstein, das ist doch für unsere gesellschaftliche Sicherheit, für unsere gesellschaftliche Ordnung. Und ich glaube, das muss man den Politikern immer nochmal wieder vor Augen führen und muss ihnen auch einfach mal zeigen, wo die Kardinalsfehler sind, die gemacht werden und die genau diese Sicherheit ja gefährden. Wir stehen ja vor dem Hintergrund eines Ukraine-Kriegs, wir stehen vor dem Hintergrund ja wirklich großer Unsicherheit in Europa und dann jetzt zusätzlich noch, ich sag mal, eine zusätzliche Unsicherheit in der sozialen, ich sag mal, im sozialen Gefüge einzuführen, indem man gerade mit Nahrungsmitteln spielt, wenn man die Landwirtschaft, ich sag mal, schlecht behandelt, dann spielt man schon ein bisschen mit der Nahrungsmittelversorgung der Menschen.
Aber ist doch alles da, man kann das doch alles woanders kaufen, wenn wir nicht produzieren wollen oder können.
Ja, es gibt auch genug Kinder, wenn du die fragst, wo die Milch herkommt, sagen sie, kommt aus dem Supermarkt, aber ja, ist das denn so schlau vor dem Hintergrund der Klimadiskussion und der ökologischen Diskussion zu sagen, wir verlagern Nahrungsmittelproduktion von Standorten, die ja sehr effektiv sind, in andere Regionen, die weit weg sind, die nicht so effektiv sind, die nicht die ökologischen Standards haben wie wir? Ist das schlau?
Nein, ich sag ganz bestimmt, dass es nicht schlau ist, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Politik das nicht so auf dem Schirm hat. Ich glaube auch, losgelöst von der ökologischen Diskussion haben wir ja auch noch eine politische Diskussion. Wenn wir uns abhängig machen von, ja, man hat da früher mal gesagt, die Schurkenstaaten, aber wenn wir uns abhängig machen von Staaten, die vielleicht ein nicht so politisch sicheres System haben wie wir und wo dann auf einmal vielleicht keine Lebensmittel mehr exportiert werden nach Europa, dann haben wir hier auch ein Riesenproblem, was nicht nur ökologisch ist, sondern haben wir Hunger in diesem Land.
Genau, dann sind wir wieder genau bei der Frage, ja, der sozialen Sicherheit und sag mal, das Fundament ist unsere Gesellschaft. Das ist die Landwirtschaft, immer schon gewesen, es wird auch so bleiben.
Mein Opa hat immer gesagt, hat der Bauer Geld, hat's die ganze Welt. Aber wie kriegen wir das den Politikern erklärt?
Wir erleben ja im Moment, finde ich, so viele Phänomene. Ich glaube, alle reden immer wieder von der Schere oder zwischen Arm und Reich, die weiter aufgeht. Aber wir erleben ja auch gleichzeitig, dass die Schere zwischen Stadt und Land immer weiter aufgeht. Also, und verstehe mich nicht falsch, und ich meine das auch überhaupt nicht negativ, aber wenn man auch mal so ein bisschen diese Gender-Diskussion verfolgt und so weiter, die Welt in der Stadt ist inzwischen eine ganz eigene, eine ganz andere als die in den ländlichen Regionen. Also das ist grundsätzlich ja auch nichts Verkehrtes, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, man verliert so ein bisschen, ich will nicht sagen die Bodenhaftung, aber den Kontakt zur Realität. Und Robert Habeck hat es ja ganz richtig gesagt. Er hat gesagt, wenn wir diese Gesellschaft transformieren, und das ist ja das, was die Ampelregierung zumindest im Moment nach vorne treibt, ob das alles richtig oder falsch ist, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber grundsätzlich hat er gesagt, der ländliche Raum wird die Lasten der Transformation für die gesamte Gesellschaft zu tragen haben. So, und das betrifft ja vor allen Dingen uns als Landwirte, das betrifft uns als Landbevölkerung. Aber das heißt ja auch, wir müssen trotzdem gleichzeitig bei dieser steigenden Belastung weiter die städtische Bevölkerung ernähren. Also nur von bunten Fahnen kann man sich nicht ernähren. Das funktioniert nicht.
Nee, und wie du sagst, die Lebensrealität der Menschen in der Stadt, die driftet immer mehr von unserer Lebensrealität im ländlichen Raum ab. Also ich weiß, dass viele Menschen, mit denen man so über Social Media Kontakt hat, so in unserem Alter, die dann sagen, ja Mensch, ich hatte eine Oma, die hatte noch einen Bauernhof und oder ne, manchmal ist es dann doch schon auch die Uroma, aber wenn wir noch eine Generation weiter gucken, jetzt so die unsere Kinder oder auch ein bisschen vom Alter drüber, die können sich an die Oma vom Papa oder die Uroma vom Papa dann schon gleich gar nicht mehr erinnern und haben diesen Bezug überhaupt gar nicht mehr. Die haben noch nie eine Kuh oder ein Schaf oder ein Weizenfeld gesehen. Und das ist eigentlich ganz, ganz, ganz übel, weil die dadurch auch überhaupt keinen Bezug mehr dazu haben, wie Lebensmittel produziert werden, wo Lebensmittel herkommen.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen vielleicht auch die Hoffnung in den Städten, dass man, um auch vielleicht wegzukommen von der Frage nach Tierleid und nach diesen ganzen Klimadiskussionen, dass man sagt, wir produzieren das jetzt einfach alles irgendwo in Fabriken, wir machen das industriell. Also wir nehmen eine Zelle, packen die irgendwo in eine Petrischale und züchten daraus ein Steak. Oder wir nehmen uns so einen 3D-Drucker und drucken uns unsere Steaks mit irgendeiner Paste oder irgendwas. Nur, also das ist meiner Meinung nach, ist das immer ein Stück weit so, ich will nicht sagen Gott spielen, aber wir setzen uns über die Natur hinweg. Und wir als Menschen, wir sind so komplex und so kompliziert. Und das betrifft ja auch unser gesamtes Inneres, unsere gesamte Physiognomie. Also wie wir verdauen, wie wir leben, wie unser Körper funktioniert. Und dafür brauchen wir ganz viele unterschiedliche Stoffe. Und die Natur, unser Körper hat sich darauf eingestellt, die Dinge, die die Natur zur Verfügung stellt, sich zu holen. Und das schaffen wir nicht, wenn wir eine Zelle in eine Petrischale reinschmeißen und aus dieser Zelle irgendeinen Fleischklumpen wachsen lassen. Der hat nicht das, was unser Körper braucht. Das wird nicht funktionieren. Und da können wir auch kein Vertical Farming machen. Das funktioniert auch nicht. Wenn wir dann da lauter Stockwerke mit Watte auslegen und darauf Petersilie züchten. In der Watte ist nur das an Nährstoffen drin, was wir reinschmeißen. Aber nicht das, was die Natur kann. Nicht das, was das Lichtspektrum der Sonne kann. Da fehlen so viele Dinge. Das mag ja alles theoretisch funktionieren. Das ist aber, und ich sage das jetzt einfach mal auf Deutsch, das ist alles ungesunder Dreck. Das brauchst du nicht essen. Davon kannst du nicht leben.
Ja. Die Tatsache, dass Landkinder gesünder sind, die ist ja nun auch mehr als einmal erwiesen worden. Also ich weiß, mein Sohn hat keine Allergien irgendwie, ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber die, vielleicht ist mal mitunter mal was, aber die Allergien sind häufig ja im städtischen Bereich deutlich größer und das kommt ja auch von irgendwo her. Also das hat ja einen Hintergrund.
Ich bin ja 10 Jahre älter als du, mindestens.
Ziemlich genau.
Ja, und zu der Zeit war es ja so, dass Frauen in der Schwangerschaft noch geraucht haben und so. Und also das kann ja auch ein Grund für eine Allergie sein. Also ich habe tatsächlich Heuschnupfen, optimale Berufskrankheit für einen Landwirt mit Grünlandbetrieb. Aber ich kann damit leben, ist auch alles auch kein Problem. Und aber wie du schon sagst, das ist natürlich bei den Kindern auf dem Land auch, dass die wahrscheinlich trotzdem auch eher die Tendenz haben, mal rauszugehen, dass die vielleicht auch ein bisschen in der Natur spielen. Aber sie kommen auch mit mehr Dingen in Berührung. Sie kommen mit mehr Dreck in Berührung. Sie kommen mit mehr Umwelteinflüssen in Berührung, sodass der Körper, das Immunsystem kann sich natürlich ganz anders entwickeln. Ne? Und wie gesagt, das ist die Natur. Und die Natur, wir kommen aus der Natur und wir brauchen diese Natur zum Leben. Und wir brauchen nicht meinen, dass wir uns über diese Natur hinwegsetzen können. Das wird nicht funktionieren. Und ich habe es eben schon einmal angesprochen, wie gesagt, es ist überhaupt nicht böse gemeint. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die sich manchmal in einem anderen Körper gefangen fühlen und so weiter und ich kann mich mit diesem ganzen, mit der ganzen Gender-Geschichte irgendwie ein Stück weit, ich kann das nachvollziehen, aber zu sagen, man kann jetzt jeden Monat oder jedes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, mit diesem Selbstbestimmung,
einmal im Jahr
sich sein Geschlecht selber aussuchen. Also tut mir leid. Wenn jemand wirklich meint, er ist jetzt irgendwie als Mann geboren, fühlt sich aber als Frau und möchte Frau sein, dann ist das in Ordnung. Dann kann ich da gut mitleben, ist überhaupt kein Problem. Aber jedes Jahr zu sagen, heute bin ich ein Mann und morgen bin ich wieder eine Frau, und also das ist meiner Meinung nach totaler Quatsch. Passt einfach so auch gerade zu dieser Frage, ne? Wir produzieren Lebensmittel selber, wir bestimmen unsere Geschlechter selber. Nein, das tut die Natur. Die Natur produziert unsere Lebensmittel. Wir sind Handlanger der Natur als Landwirte, nichts anderes.
Ja, und je steriler und abgeschotteter man das Ganze betreiben würde, umso anfälliger wird es natürlich auch. Also umso anfälliger sind wir für solche Geschichten wie Corona oder sonst irgendwas. Wenn unser Immunsystem dann nicht mehr darauf ausgelegt ist, sich mal mit irgendwas auseinanderzusetzen, dann haben wir solche Probleme nachher auch wesentlich häufiger an der Hacke. Also und wir sind dann auch bei der Gender-Geschichte wieder bei dem Punkt, wo man sagt, also vielleicht muss man auch einfach mal diese Selbstbestimmung einfach mal das laufen lassen und auch mal vielleicht beide Augen zudrücken und sagen, mein Gott, das ist jetzt so. Und wir können nicht immer auf die Belange gesellschaftlich, nicht auf die Belange jedes Einzelnen und für jede einzelne Eventualität immer eine Regel, ein Gesetz, eine Maßnahme beschließen von politischer Ebene, die dann wieder irgendwo bearbeitet und kontrolliert werden muss, weil das Ganze, das wächst uns einfach, dieses ganze System wächst uns einfach bürokratisch über dem Kopf, aber ich finde auch auf emotionaler Ebene fragt man sich ja ganz häufig, wenn man Nachrichten guckt, wenn man sie dann überhaupt nochmal gucken möchte, wo das Ganze überhaupt noch hinführen soll.
Ja, genau. Das sind wieder zusätzliche Gesetze. Es ist vielleicht auch wieder ein Stück weit noch eine zusätzliche Bürokratie, weil du musst ja dann irgendwo eine Stelle haben, wo man jedes Jahr hingehen kann und sein Geschlecht ändern kann. Ja. Da sitzt dann ja wieder jemand, der den Ausweis ändern muss und so weiter. Das ist ja wieder zusätzlich nochmal ein Stück weit mehr Bürokratie. Und wie du schon sagst, lass es laufen. Am Ende ist es mir doch ganz egal, wenn mir einer gegenübersteht, dann unterhalte ich mich mit dem Menschen. Und ob der sich nun gerade als Frau oder als Mann fühlt, das ist für mich doch grundsätzlich erstmal total egal. Vielleicht bin ich da auch offener als andere, ich weiß es nicht, aber mich interessiert das nicht.
Also ich glaube, grundsätzlich sind wir da im ländlichen Bereich, also zumindest ist das, was ich hier auch vor Ort erlebe, auch ein Stück weit noch weiter, glaube ich, als die Gesellschaft in der Stadt. Weil auf dem Dorf gilt der Mensch. Und wer sich ins dörfliche Leben einbringt und seinen Beitrag zur Gemeinschaft leistet, der wird auch akzeptiert. Und da ist es egal, ob er schwarz, weiß, homo, hetero, was auch immer ist, der wird als Mensch akzeptiert. Und alles andere spielt dann nur eine nachgeordnete Rolle. Wo du in der Stadt dich quasi ja nur über diese Themen identifizieren kannst. Und das ist, ja, schwierig.
Ja, da kommen wir nämlich wieder genau zu dem Punkt. Ich habe es ja vorhin, dadurch sind wir ja so ein bisschen in die Diskussion gekommen, dass wir gesagt haben, die Schere zwischen Land und Stadt geht weiter auseinander. Aber auch die Bindung zwischen Bevölkerung und Politik löst sich. Und das sind ja die Auswüchse, solche Dinge nachher. Ne? Und du hast es gerade angesprochen, wenn sich jemand in die Gesellschaft einbringt, und das gilt ja nicht nur fürs Land, das gilt ja auch ein Stück weit für die Stadt, dann wird er schneller akzeptiert. Aber wie schwer haben wir es heute inzwischen in den ländlichen Regionen, Leute fürs Ehrenamt zu finden? Also diese Bereitschaft, sich einzubringen, die sinkt ja deutlich, weil die Menschen aufgrund der, ich sag mal, gesellschaftlichen Entwicklung, und das ist ja alles, wir leben ja so ein bisschen in einer Zeit, wo sich gefühlt Dinge immer schneller verändern. Und man muss ja mal zurückgucken, ich sag mal so 1850, als die industrielle Revolution anfing, also bis dahin, zurückgerechnet bis zum Jahr Null, also Christi Geburt, hat sich eigentlich nichts verändert. Also da hat sich im Lebensstandard nichts verändert. Man hatte vielleicht mal irgendwie Schießpulver erfunden oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich, ich sag mal, hat sich an der hygienischen Situation der Menschen, an den sozialen Umständen und so weiter und an der Art und Weise, wie man gelebt hat, da haben die Menschen sich nicht um sich selbst gedreht, sondern da war man irgendwie ein Volk, was irgendwie ja ums eigene Überleben gekämpft hat.
Man brauchte sich ja auch gegenseitig.
Genau, man brauchte sich gegenseitig, man brauchte die Gemeinschaft und so weiter. Da war es ganz anders. Und wir haben uns jetzt ja in den letzten, ich sag mal, 170 Jahren haben wir uns in eine Richtung entwickelt, wo die Menschen auf einmal, ja, man kreist so um sich selbst. Mhm. Man ist egozentrisch. Dadurch fällt natürlich dieses Einbringen in die Gemeinschaft immer mehr weg. Und das macht es natürlich auch vielleicht immer schwieriger und immer schwerer. Und das führt natürlich auch zu diesem Lösen dieser Bindung zwischen Gesellschaft und Politik, dass die Politik vielleicht irgendwie dadurch, dass die Menschen sich gar nicht mehr so ehrenamtlich engagieren, auch die Politik immer ein Stück weit weiter wegdriftet von der Gesellschaft. Es werden immer mehr so Berufspolitiker, die ihr Leben lang nichts anderes machen. Früher, da gab es so viele Leute, die ins Ehrenamt wollten, dass dann auch in der Gemeinde dann auch immer mal der eine oder andere wieder abgewählt wurde. Und dann hat er trotzdem 4 Jahre später wieder kandidiert. Ja, wenn heute einer abgewählt wird, dann ist er nach 4 Jahren kandidiert er nicht wieder. Also in der Regel, das sind die wenigsten. Ne? Und du hast eigentlich Not, überhaupt deine Listen zu
machen. Meistens wird ja keiner abgewählt. Man ist ja froh um jeden, den man hat.
Genau, so ist das. Und dann sind wir ja wieder bei unseren Problemen. Ne? Dann sind wir wieder bei den Dingen, die uns in der Landwirtschaft beschäftigen. Ne? Also, wie schaffen wir es? Da sind wir bei der Frage, wie schaffen wir es, die Politik davon zu überzeugen oder ihr wieder deutlich zu machen, wie wichtig die Landwirtschaft ist.
Und das, obwohl Wahlen in der Stadt gewonnen werden und nicht auf dem Land.
Ja, ja. Aber am Ende wissen wir auch, ne, ohne Bauern stirbt die Stadt. Ne? Das hieß früher schon so, das ist leider auch nach wie vor so. Egal, ob der Bauer jetzt hier lebt oder irgendwo anders, aber grundsätzlich brauchst du was zu essen.
Jetzt haben wir einen großen Bogen gespannt und sind irgendwie von unserem Kernthema, glaube ich, so ein bisschen abgerutscht, dass wir ja eigentlich einen positiven Ausblick auf die Landwirtschaft bringen wollen.
Ja gut, aber wenn wir das Thema Bauernproteste haben, ist es natürlich schwierig. Das sind natürlich Themen, wo es ja gerade immer um die Fragen geht, was beschäftigt die Landwirtschaft negativ? Und natürlich, und so bin ich ja auch angetreten, auch im Bereich der Bauernproteste, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass das ordentlich läuft. Ich möchte, dass wir ganz klar unsere Anliegen nach vorne stellen, dass wir uns da nicht hinstellen und jammern, sondern ganz klar rüberbringen, was wir eigentlich für einen geilen Job machen, was die Landwirtschaft kann, was das Potenzial der Landwirtschaft ist und wo wir einfach Hilfestellung brauchen, um die Landwirtschaft vielleicht noch besser zu machen. Weil alleine schaffen wir es nicht. Dazu sind die Anforderungen aus der Gesellschaft heute, glaube ich, auch zu groß. Aber nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, mit natürlich politischer Anstrengung eine Landwirtschaft weiterzuentwickeln, meinetwegen auch zu transformieren, wenn man es denn so nennen möchte. Wir haben uns immer transformiert. Das ist eigentlich auch nichts Neues, das ist auch nichts Besonderes. Und wenn man jetzt eine besondere Transformation in irgendeine Richtung will, sei es drum. Wenn es sinnvoll ist, wenn es zielführend ist, machen wir das. Nur es ist natürlich einfach schwierig, bei den großen Herausforderungen heute das alleine zu schaffen. Und wir wollen diesen Weg ja gehen mit der Politik. Wir wollen den Weg ja gehen mit der Gesellschaft. Nur wir schaffen es nicht alleine. Und nicht so, wie es im Moment läuft.
Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass die Politik ja weit von dem entfernt ist, was auch der Bürger in der Stadt eigentlich tatsächlich so macht oder wie er handelt. Also das Einkaufsverhalten der Bürger, uns wird ja suggeriert von der Politik, wir brauchen jetzt alle Bio und alles mehr Nachhaltigkeit, aber trotzdem nimmt der Verbrauch an günstigen Lebensmitteln ja zumindest nicht ab. Also Bio ist stabil, vegan ist relativ stabil, Bio, glaube ich, nimmt ein bisschen zu, aber jetzt sogar runter durch die aktuelle Inflationsgeschichte, ja. Müssen wir vielleicht auch uns ein bisschen darauf besinnen, was der Markt mit uns macht oder von uns möchte und weniger auf das reagieren, was die Politik mit uns vorhat. Gut, klar, die Politik gibt den Rahmen vor, in dem wir wirtschaften dürfen. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie gegen das Gesetz verstoßen, wenn wir arbeiten, aber letzten Endes produzieren wir ja für einen Markt. Wir sind Wirtschaftsbetriebe in der Landwirtschaft und wir produzieren für Menschen, die Lebensmittel haben wollen. Und wenn sie nun mal nur billige Lebensmittel kaufen, dann heißt das ja, dass der Bedarf an konventionellen Massenprodukten, nenne ich es jetzt einfach mal, das klingt viel schlimmer, als ich es eigentlich meine, ja eigentlich schon da ist, nach wie vor. Auch wenn die Politik uns was anderes suggeriert.
Und genau da liegt meiner Meinung nach ja auch ein Schlüssel für viele der Probleme, die wir haben. Du hast es gerade ganz richtig angesprochen. Die Politik setzt Rahmenbedingungen, in denen wir wirtschaften dürfen, aber Entscheidungen werden am Markt getroffen. Und eigentlich würde es doch viel mehr Sinn machen, wenn die Politik eigentlich mal wieder zurückkommt zu ihren originären Aufgaben in einer, ich sag mal, sozialen Marktwirtschaft, nämlich sich um den Markt zu kümmern und nicht um die produzierenden Betriebe. Weil wenn ich mich um den Markt vernünftig kümmere, und meiner Meinung nach ist die Definition ungefähr so, dass es Aufgabe der Politik ist, den Markt so zu gestalten, dass alle Marktakteure in der Lage sind, auf Augenhöhe an diesem Markt zu agieren. Wenn die Politik das tun würde, dann könnten wir ja auch konkurrieren mit, ich sag mal, Billiganbietern, heute Billiganbietern aus dem Ausland. Mhm. Das heißt, wir müssen doch die Marktrahmenbedingungen so festlegen, dass bestimmte Dinge nicht, ich sag mal, schieflaufen. Also nehmen wir jetzt einfach mal das Thema Ferkel, Schwänze kopieren. Also wir müssen betäuben, andere Länder müssen das nicht. Ne? Beziehungsweise wir dürfen es vielleicht irgendwie gar nicht mehr oder was weiß ich, ist ja ganz egal. Nur diese Richtlinie wird beim Produzenten festgelegt. Das heißt, du als Landwirt kriegst die Auflage und nicht am Markt. Und eigentlich würde es doch viel mehr Sinn machen, das Ganze am Markt festzulegen, weil dann gilt es für alle Marktteilnehmer.
Ja.
So, und wo es eigentlich noch viel frappierender ist, ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal DDT, werden sich ja viele vielleicht gar nicht mehr dran erinnern, weil sie viel zu jung sind, aber DDT ist ein sogenanntes Pestizid, wie es immer so schön heißt. So, und ist hier seit Ewigkeiten verboten. Es gibt aber noch Länder, wo das nach wie vor eingesetzt wird. So, und ich kann das sogar verstehen, wenn in Afrika zum Beispiel in bestimmten Ländern die Malaria-Mücke noch mit DDT bekämpft wird, weil, ich sag mal, irgendjemand, der irgendwo im Kongo lebt, dem ist das relativ egal, aber irgendwann mit 70 an DDT-Vergiftung stirbt, weil er kommt da meistens gar nicht hin, weil er mit 30 an Malaria stirbt. Mhm. Aber wenn wir sagen, dass das Mittel hat ein gewisses Gefährdungspotenzial und soll nicht mehr eingesetzt werden, dann kann es nicht sein, dass wir das Ganze über die Produzenten machen, sondern es muss dann am Markt so sein. Dann muss es heißen, auf diesem Markt sind keine Produkte mehr erlaubt, die mit DDT behandelt wurden, weil damit schaffe ich nicht nur eine Marktgerechtigkeit, sondern damit schütze ich auch die Verbraucher. Darüber muss man sich ja auch mal im Klaren sein. Wir verbieten heute unseren Landwirten so viel, nicht nur unbedingt in Deutschland, vielleicht auch noch in der EU, aber wir schließen gleichzeitig Handelsabkommen mit Staaten deutlich weit außerhalb der EU, also mit Südamerika wäre es dann Mercosur, wenn es dann vielleicht irgendwann mal kommt. Wir haben mit Neuseeland gibt es Handelsabkommen und so weiter. Für die gelten diese Regeln nicht, die am europäischen Markt oder am deutschen Markt, nee, bei den europäischen Produzenten oder bei den deutschen Produzenten gelten, weil sie eben nicht am Markt gelten, sondern nur für die Produzenten. Und das wäre ja auch noch zusätzlichen Verbraucherschutz. Nicht nur, dass wir die Landwirte wieder in eine wirtschaftlich vernünftige Lage bringen würden, sondern wir würden gleichzeitig auch noch die Verbraucher schützen.
Bleibt die Frage der Kontrollierbarkeit. Aber ich glaube, das würde auch zu weit führen, wenn wir da jetzt auch noch ins Detail reingehen
wenn
würden.
Wenn wir jetzt mal vernünftigen Bürokratieabbau betreiben, dann kriegen wir so Ressourcen. Viele Posten frei, dann könnten wir das alles kontrollieren. Wäre gar kein Problem.
Ja, auf jeden Fall. Glaubst du, dass wir neue Proteste brauchen, beziehungsweise dass die uns dann vielleicht weiterbringen, wenn die Politik uns jetzt wieder anfängt zu ignorieren?
Also auch wenn ich gerade in der, ich weiß gar nicht, war es Topper Grau oder Grau heute gelesen habe, dass wir uns nicht einbilden sollen, dass wir durch die Proteste irgendwas in der Hand hätten, glaube ich trotzdem, dass es schon viel wert war, dass über Landwirtschaft wieder gesprochen wurde in der Gesellschaft und zwar positiv gesprochen wurde. Das muss man ja ganz klar sagen. Unbedingt. Es waren bestimmt einige da, die sich aufgeregt haben über die Trecker und so weiter. Aber ich sag mal 85%, vorsichtig geschätzt, haben sich positiv mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigt, haben sich auch mal ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt. Ich glaube, dass das sehr viel wert war, weil uns das auch in der Diskussion, und solange wir diesen positiven Eindruck behalten, in der Diskussion immer weiterhelfen kann nach vorne. Von daher haben wir ja was geschafft. So, die Frage ist ja, was passiert mit neuen Protesten? Reicht es, wenn wir wieder einfach mit dem Träger losfahren, wenn wir wieder nach Kiel fahren und da irgendwie die Stadt einen Tag lang lahmlegen? Wozu führt das bei der Bevölkerung? Wozu führt das bei den Verbrauchern? Bewegt das was bei den Politikern? Welche Form der Proteste brauchen wir? Was kann das bringen? Oder würde es vielleicht doch ein bisschen mehr bringen, wenn wir erstmal nur weiter eine vernünftige Lobbyarbeit im Hintergrund irgendwie vorantreiben? Ich weiß es nicht. Es ist schwer. Ich finde es ganz, ganz schwer.
Also ich glaube, diese ganz großen Proteste, das haben wir ja damals auch schon mal gesagt, glaube ich, auf der Grünen Woche, dass das ziemlich irgendwann auch erschöpft ist als Protest. Art, ständig irgendwo die Städte zuzumachen. Du sagtest das ja, wer weiß denn, wie der Verbraucher dann da drauf, oder unser Kunde ist es ja im Endeffekt darauf reagiert, wenn wir dann beibleiben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann vielleicht gerade im Hinblick auf die Europawahl dann vielleicht auch andere Proteste brauchen. Oder ich nenne es jetzt mal, ja weiß man nicht, ist intelligente Proteste der richtige Begriff? Wo wir vielleicht mit weniger Manpower, das ist ja unser nächstes Problem, wir kriegen die Leute im Moment ja nicht im großen Stil auf die Straße, aber weniger Manpower in kleineren Strukturen irgendwo organisiert kriegen, wo wir dann den Leuten, dann den Politikern für Brüssel vielleicht mal ein kleines bisschen auf gut Deutsch Feuer an dem Hintern gemacht kriegen, um zu sagen, Leute, wir sind nach wie vor da. Die Themen, die wir im Dezember, Januar auf die Straße gebracht haben oder die uns auf die Straße gebracht haben, die sind nach wie vor präsent und die beschäftigen uns und die müssen verflixt noch eins gelöst werden.
Ja, und ich glaube, es sind nicht nur intelligente Proteste, die wir brauchen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen mehr Kampagne. Könnte vielleicht auch helfen.
So ein Campaigning à la Greenpeace.
Ja, hat uns ja lange, ich will nicht sagen geschadet, aber haben wir uns ja lange zumindest mit auseinandersetzen müssen, mit vielen Themen, die da uns übergestülpt wurden. Und mit diesem Campaigning sind ja auch viele NGOs sehr weit gekommen, hat uns ja auch viel zusätzliche Bürokratie eingebrockt, hat, glaube ich, dem Verbraucher, gerade als du das Wort Verbraucher sagtest, ging mir noch was durch den Kopf, sage ich gleich noch mal was zu, hat ja am Ende auch den Verbraucher ein Stück weit dahin gebracht, Landwirtschaft ein Stück weit kritischer zu sehen, hat auch eine Entfremdung, glaube ich, so ein bisschen vorangetrieben zwischen der landwirtschaftlichen Realität und dem, was der Mensch so empfindet. Das Thema Verbraucher, wo wir nämlich gerade bei der Frage sind, was können wir machen? Vielleicht müssen wir auch mal wegkommen von diesem Wording. Sind wir Menschen eigentlich nur Verbraucher und Follower? Oder sind wir nicht ein bisschen mehr? Weil, ich sag mal, das ist ja so diese Frage, sieht man den Menschen nur als den Homo economicus, also den Verbraucher, der das konsumiert, was wir irgendwie produzieren? Oder sehen wir mal wieder den Menschen als den Homo vitalis, also als den Menschen, der lebt? Und dann kommen wir nämlich wieder zu dem, was wir eben schon mal gesagt haben, die Frage nach einer Nährstoffversorgung, also sag ich mal, nach der Gesundheit der Lebensmittel. Da sind wir wieder bei der Frage Markt. Können wir auf dem Markt eigentlich alle Produkte zulassen? Haben die, oder sind das nachher Produkte, die irgendwo in der Fabrik produziert sind, haben die eigentlich alle Nährstoffe, die wir brauchen? Produkte, die aus dem Ausland kommen, werden die mit Dingen behandelt, die wir eigentlich nicht wollen? Es geht ja nicht nur um den Konsum. Sondern es geht ja am Ende auch darum, die Menschen gesund zu ernähren, nicht nur günstig zu ernähren, nicht nur Dinge zu verkaufen, sondern es muss doch unser Antrieb auch sein, auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wieder vielleicht mehr Geld für eine Förderung der Landwirtschaft da sein sollte, vielleicht auch ein Gesundheitssystem zu entlasten, indem wir vielleicht auch gucken, sind eigentlich alle Nahrungsmittel, die wir produzieren, ist eigentlich so diese ganze industrielle Nahrungsmittelweiterverarbeitung so gesund, dass Gesundheitssystem, die vielleicht sogar, wenn wir da vielleicht auch Dinge verändern, ein bisschen entlasten können. Sag mal, Zucker und Mehl, ne, sind ganz große Probleme, glaube ich. Und kriegen wir da nicht Gelder frei. Aber das sind natürlich ganz, ganz weite Themen. Da können wir, glaube ich, noch ein paar Podcast-Folgen zu machen, wenn wir das wollen. Da können wir uns bestimmt noch ein paar Gäste zu einladen. Aber das sind, nur um das einfach nochmal, ne, alleine die Betrachtung des Menschen, ist er für uns nur der Verbraucher, dem wir einfach ein Produkt verkaufen wollen? Oder ist er eigentlich, ich sag mal, der Mensch, den wir vernünftig versorgen wollen und der uns auf der anderen Seite natürlich eine Leistung wiedergibt? Müssen wir da nicht auch in unserer Denkweise Dinge verändern und das aber vielleicht nach außen tragen dann auch, ne? Und die Menschen da auch mit an die Hand nehmen und mitnehmen? Deswegen
Campaigning. Ich hatte das Gefühl in den Bauernprotesten, dass der Rückhalt, den wir an der Bevölkerung gekriegt haben, wir haben es ja wirklich überall erlebt, ob das jetzt hier unsere Demo hier vor Ort in Flensburg war oder auch als ihr mit den Schleppern nach Berlin runtergefahren seid und wenn die Leute an der Straße stehen und einem zuwinken und auch das Feedback, was man auch über die Medien dann wieder zurückgekriegt hat, dass der Kunde, der gemeine Bürger in Anführungsstrichen, schon weiß, dass wir ihn mit vernünftigen, gesunden Lebensmitteln versorgen wollen und dass er auch das durchaus zu schätzen weiß, was wir vorhaben und dass er auch weiß, dass die Lebensmittel, die wir hier produzieren, dass die auch was taugen und dass die vernünftig sind und ordentlich sind. Ich glaube, den Rückhalt der Bevölkerung, der Kunden, den haben wir eigentlich. Zumindest, du sagtest das ja, 85%, die Proteste eigentlich befürwortet haben. Nur wir müssen ja das, diese Gedanken zur gesunden Ernährung dann wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir dann doch tatsächlich so unsere Proteste verpacken und unser Anliegen in die Politik tragen, dass die es verstehen. Also ich glaube tatsächlich, dass der Bürger es weiß, aber die Politik weiß es vielleicht, aber kriegt die Kraft nicht auf den Boden. Oder ich weiß nicht, was da die richtige Begrifflichkeit ist für das, was da passiert oder eben auch nicht passiert.
Ja, das ist ein weites Feld, ne? Also gerade so die Frage der gesunden Ernährung und so weiter, kann man da Dinge verändern und so weiter, das ist ein weites Feld. Vielleicht, um nochmal doch auf ein Fazit zu kommen, wie können wir die Proteste verändern? Finde ich, ist eine schwierige Frage. Haben wir was erreicht? Ich würde sagen, ja.
Also zumindest fürs eigene Ego der Bauern, glaube ich. Mhm. Auch wenn viele Bauern jetzt sagen, so, oh, da ist ja gar nichts, wir haben ja gar nichts in der Hand. Politisch nicht. Aber der Zusammenhalt war gewaltig und der Rückhalt war gewaltig. Und das Medienecho war gewaltig. Und alle drei Punkte waren ja so durchweg positiv, dass wir das ja auf jeden Fall für uns in Anspruch nehmen können, erreicht zu haben.
Das definitiv. Also und das ist ja eine Basis, auf der wir nach vorne gehen können.
Wir können auf jeden Fall mit einem geraden Kreuz der Politik gegenüberstehen und sagen, Freunde, hier sind wir, helft uns, rettet uns. Ich weiß nicht, müssen wir gerettet werden? Nein, eigentlich so schlimm ist es nicht. Aber es ist ja schon so, dass wir die Politik brauchen.
Genau, sonst landen wir bei rettet sich, wer kann. Wir sind gerade bei, müssen wir gerettet werden. Hatten wir ja auch schon mal das Thema. Aber das ist eine gute Basis. Auf dieser Basis kann man nach vorne, das, was wir uns aufgebaut haben. Ich glaube, wie du schon sagst, da können wir mit dem geraden Rücken der Politik auch entgegentreten. Und ich glaube, damit können aber auch die Verbände was anfangen. Also auf dieser Basis können die Verbände ja auch weiterarbeiten. Und ich weiß nicht, was im Hintergrund im Moment läuft. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe ehrlich gestanden selber gar kein so ganz schlechtes Gefühl. Ich sehe nach wie vor der Zukunft optimistisch entgegen, auch wenn man von allen Seiten ständig bombardiert wird, wie schlimm alles ist und wie grausam alles ist. Und Bill Gates will uns alle.
Ja, man muss sich auch ein bisschen abschotten, glaube ich, gegen das, was so von außen auf einen eintrudelt. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz müssen wir ein kleines bisschen wachsam sein und Gewehr bei Fuß stehen, dass wenn die Ehrenamtlichen, die die Gespräche im Hintergrund führen mit der Politik, uns brauchen und nach uns rufen, dass wir dann auch bereitstehen und sagen, hier, wir stärken euch jetzt den Rücken, weil das haben wir ja, ich glaube, auf der Grünen Woche auch schon thematisiert. Letzten Endes ist die ehrenamtliche Arbeit in den Berufsverbänden und es ist jetzt egal, ob es der Bauernverband ist oder irgendeine andere Interessenvertretung der Landwirtschaft ist, kann immer nur so gut sein, wie das Engagement der Bauern dahinter. Und wenn was kommt, dann müssen wir dann auch parat stehen, die Leute entsprechend mit Nachdruck zu unterstützen.
Genau, also das ist der Weg nach vorne. Und wenn wir dann nochmal los müssen dafür, dann fahren wir nochmal los. Und wir sind ja mit unserer kleinen Reisegruppe damals schön nach Berlin gefahren und ich mache das auch nochmal. Also wenn das sein muss, dann machen wir das auch. Ne? Und wenn man das Gefühl hat, das bringt was, dann wird das auch gemacht. Ne? Ja. Aber es bringt natürlich nichts, jetzt hau drauf. Und es bringt auch nichts, dieses Permanente. Also so wie es einige andere Organisationen, ich sag mal Gelbwesten oder wie auch immer, die jetzt jede Woche sich treffen. Und das nutzt sich auch ab. Ne? Wir haben damals 2019 im November schon, als diese große Berlin-Aktion war, da hat man so im Nachhinein so schon gesagt, oh, das kriegen wir nicht nochmal hin und sowas Gewaltiges wird schwierig. Wir haben jetzt erlebt, es geht nochmal. Wir haben jetzt dieses Jahr und Ende letzten Jahres gezeigt, dass wir in der Lage sind, nochmal große Dinge auch vielleicht ein bisschen anders aufzustellen. Und wir sind, glaube ich, bereit, das auch jederzeit wieder zu tun, wenn es denn Sinn macht.
Und unbedingt.
Dieses andere, das Negative, das war eben jetzt mehr so, das ist ja mehr so diese, wie nennt sich das auf Neudeutsch, kognitive Dissonanz, dass man irgendwie, ja, seine Erwartungshaltung nicht erfüllt kriegt und dann irgendwie immer nach irgendwelchen Dingen sucht, die einem dann das begründen. Aber
man muss es ja schon analysieren. Das ist ja, das haben wir jetzt in der letzten guten Stunde, glaube ich, gut getan. Fazit, es geht weiter und wir bleiben dran.
Auf jeden Fall. Und also ich freue mich auf neue Folgen, in denen wir dann auch wieder mal ganz konkret landwirtschaftliche Themen nach vorne bringen, wo wir Lösungen zeigen. Wir werden bestimmt auch mit Politikern sprechen. Wir werden da dann auch nochmal nachfragen, wie das da aufgenommen wurde, weil ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz, ganz spannende Frage, wieso vielleicht der ein oder andere Politiker das Thema aufgenommen hat und was vielleicht auch deren Schlussfolgerungen daraus sind, was deren Konsequenzen daraus sind. Und da muss man denen, glaube ich, dann auch sehr hart mal auf den Zahn fühlen, wie ehrlich das gemeint ist.
Das ist dann unsere Aufgabe, wie wir als Podcast-Team unseren Berufsvertretern dann den Rücken stärken, indem wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr und direkter nachbohren, als es die Interessensvertreter vielleicht auch können. Weil die sind ja doch manchmal etwas zurückhaltender. Ich sag mal, wir müssen keine Verhandlungen führen. Wir können da vielleicht auch ein bisschen mehr nachbohren und anders nachfragen.
Zumal unser Nachfragen ja auch nicht destruktiv ist. Also wir wollen ja, wir wollen keinen Politiker zerstören, wir wollen hier nicht irgendjemanden schlecht machen, sondern wir wollen ganz klar sagen, es geht uns um den positiven Weg, aber wie wollt ihr uns auf diesem positiven Weg helfen und wie funktioniert das nachhaltig? Also nicht nur irgendwelche Ansätze, irgendwelches Gerede, sondern das muss man schon.
Lösungsorientiert.
Lösungsorientiert, genau.
In diesem Sinne, glaube ich, das ist ein schönes Schlusswort, was wir dann jetzt gefunden haben, schönes Fazit.
Es zeigt sich zumindest am Verlauf, glaube ich, unseres Gesprächs, dass es ein sehr offenes Thema ist, nach wie vor.
Aber auch wahnsinnig komplex.
Und ein riesig komplexes Thema. Und das meiner Meinung nach, wenn ich für mich noch so das vielleicht als Botschaft nach vorne bringen, mitnehmen darf oder mitgeben darf, auch für unsere Zuhörer, wir müssen dahin kommen, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen weg von der Regulierung der Betriebe, wir müssen hin zu einer Regulierung der Märkte. Das wäre ein riesiger Schritt für uns als Landwirtschaft, aber auch für die Gesellschaft.
Auf jeden Fall.
Und auch beruflicher Abbau.
In diesem Sinne, Tilo, vielen Dank für das
vielen Dank.
Tolle Gespräch. Tore, vielen Dank für die technische Betreuung im Hintergrund. Euch vielen Dank fürs Zuhören. New Holland, Deutschland und Wüstenberg Landtechnik, vielen Dank für die Unterstützung. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.